Lady Hawk mit My Delirium auf Flux FM am Montagnachmittag. Ist es 17:12. Wie groß die Not der Syrer ist, die aus ihrer Heimat flüchten, das sieht man auch daran, dass sie meist alles zurücklassen. Nicht nur Beruf, Zuhause, Möbel und Habschaften, sondern eben auch enge Verwandte wie Großeltern oder auch die eigenen Kinder. Und um diese auseinandergerissenen Familien wieder zu vereinigen, dafür setzen sich Martin Keuner und seine Kollegen ein. Der Freundeskreis zur Unterstützung von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Nahen Osten e.V. heißt der kleine, vor kurzem gegründete Verein, der seit seiner Gründung regelrecht durch die Decke gegangen ist, kann man fast sagen. Bei mir im Studio ist, wie gesagt, einer der Gründer des Ganzen, der Autor und Werbemann Martin Keune. Schönen guten Tag, hallo.
Hallo.
Der Verein existiert seit 2015, März 2015 sogar erst, also noch gar nicht allzu lange Zeit. Trotzdem seid ihr schon so gut wie weltberühmt. Warum das wiederum passiert ist, können wir gleich klären. Wie aber ist die Idee zustande gekommen, einen solchen Verein ins Leben zu rufen? Wann und warum habt ihr mit dem Verein begonnen?
Also ich glaube, es war ein Start in mehreren Etappen. Es ist eine Handvoll Leuten gleichzeitig bewusst geworden, dass es eigentlich keine Möglichkeit mehr gibt, überhaupt syrische Flüchtlinge nach Deutschland reinzulassen. Diese Kontingente der Bundesregierung sind seit Oktober aufgebraucht. Mhm. Und der ein oder andere hat überlegt, was gibt's, und ist dann auf diese Länderprogramme gekommen, der Bundesländer, die hiesigen Flüchtlingen ermöglichen, ihre Angehörigen nachzuholen. Mhm. Ich selbst habe mit meiner Frau zusammen so ein kleines Apartment seit 1. Januar an syrische Flüchtlinge vergeben, umsonst, wo vorher zahlende Touristen drin gewohnt haben, und habe gedacht, das reicht nicht, das ist nicht wirksam genug, man müsste mehr tun.
Da hast du dann also gesagt, dann werde ich mich mit meinen Kollegen zusammensetzen und diesen Verein ins Leben rufen. Jetzt nutzt ihr einen der letzten legalen Wege, du hast es gerade schon erwähnt, um Syrer nach Deutschland zu holen und sie hier zu unterstützen. Und zwar eben vorbei an diesem Kontingent, das von der Bundesregierung geschlossen wurde. Im Oktober letzten Jahres, auch eine total unmenschliche Aktion eigentlich, da mit so harten Kontingenten zu arbeiten, obwohl sich die Situation keineswegs gebessert hat.
Die meisten Leute wissen es gar nicht, die denken irgendwie Asylbewerberflut oder so, schreckliche Schlagworte. Fakt ist, seit Oktober 2014 sind die syrischen Kontingente aufgebraucht, 20.000 Menschen sind aufgenommen worden. Ich weiß nicht, das halb Syrien ist auf der Flucht, das geht in die Millionen. Ja. 20.000 davon sind hier in Deutschland angekommen.
Ja, das ist ein Kontingent, das man von der Größe her eher belächeln müsste. Das ist nicht mal ernst zu nehmen im Prinzip. Aber darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. Jetzt will ich aber nochmal wissen, wie genau schafft ihr das eben, diesen letzten legalen Weg quasi zu gehen? Wie sieht der aus für syrische Flüchtlinge?
Ja, es sind Angehörige syrischer Flüchtlinge, dürfen nach Programmen der Bundesländer, die in jedem Bundesland auch anders sind. Ein Bundesland macht auch gar nicht mit, das ist Bayern.
Mhm. Wie man sich denken
konnte. Überraschung. haben die Bundesländer einfach verschiedene Programme aufgelegt, die eigentlich das gleiche Ziel haben, dass enge Angehörige von hiesigen Flüchtlingen, eng heißt Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, sowas, dass die reingeholt werden können, wenn eine wichtige Tatsache erfüllt wird, nämlich wenn dem Staat dadurch keine Kosten entstehen.
Ja, auch schon wieder eine Aktion oder ein Verhalten, finde ich, gegenüber Flüchtlingen, das man durchaus als unmenschlich bezeichnen kann. Dem Staat geht es wirklich darum, keine finanziellen Risiken einzugehen. Das heißt, es wird nach einem sogenannten Verpflichtungsgeber gesucht. Das sind dann Leute, die alle finanziellen Risiken quasi abtreten müssten sozusagen, beziehungsweise eintreten müssten für die finanziellen Risiken.
Ja, so ist es. Der Verpflichtungsgeber gibt also eine Verpflichtungserklärung ab, schon mit Unterschrift bei der Ausländerbehörde. Mhm. Vorher hat er in finanziellen Dingen sehr weitgehend die Hose runtergelassen, zeigt, wie viel er verdient, dass das Finanzamt regelmäßige Steuereingänge ihm protokolliert, dass er eine Krankenversicherung hat und so weiter. Dann gibt es so ein Mindesteinkommen, 2160 Euro ist es in Berlin, muss man verdienen, um eine Verpflichtungserklärung für eine Person abgeben zu können. Mhm. Und dann unterschreibt man das. Diese Erklärung ist nicht widerrufbar und sie gilt eigentlich nach Einschätzung der Berliner Ausländerbehörde zumindest auf Lebenszeit. Mhm. Das heißt, wenn ich da meine Unterschrift runtergesetzt habe, dann kommt ein syrischer Angehöriger rein, dem daraufhin ein Visum ausgestellt werden kann. dann bin ich für den zuständig, bis das der Tod entscheidet, hätte man früher gesagt.
Das heißt, wenn der in finanzielle Notlagen gerät, wird in der Tat derjenige, der die Verpflichtungserklärung unterschrieben hat, dann gezogen, um da einzuspringen finanziell.
Die einzige Ausnahme ist, es gibt eine rudimentäre Krankenversicherung, ich glaube nach dem Asylbewerberleistungsgesetz heißt das. Das ist eine Krankenhilfe im Notfall. Aber alles andere, auch krankenmäßig, Vorsorge, der Lebensunterhalt, die Miete, Sprachkurse, Hilfe, eine Arbeit zu finden und so weiter, liegt finanziell in der Verpflichtung des Verpflichtungsgebers.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass mit einer so großen Verantwortung im Rücken, dass da auch der empathischste Mensch, der sagt, ich würde mich gerne einsetzen für Flüchtlinge aus Syrien, zurückschreckt davor, so eine Verpflichtungserklärung abzugeben, oder?
Also mir persönlich und meiner Frau ist Angst und Bange geworden, als wir das ins Auge gefasst haben, gesagt haben, wir wollen mehr tun und das als Weg irgendwie identifiziert haben, haben wir gedacht, das kann guten Gewissens niemand unterschreiben, weil man weiß gar nicht, was auf einen zukommt, wenn es alte Leute sind, die kommen ins Pflegeheim, wenn es ein Kind ist, zahlen wir die Kita oder zahlen wir die Kita nicht, wie ist es mit BAföG und so, das ist wie adoptieren. Und wir sind da ziemlich zurückgeschreckt und haben dann eben, und das war eigentlich die Vereinsgründung, Menschen kennengelernt, die das schon gemacht haben. Oder Menschen kennengelernt, auch die das noch wollen und genauso damit hadern wie wir selbst.
Ja. Jetzt habt ihr ja auch euch überlegt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, diese große Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ihr habt in dem Zusammenhang das Patenmodell ins Leben gerufen.
Ja, also ich habe in den letzten Jahren begeistert bei irgendwelchen Crowdfunding-Sachen teilgenommen, Start Next oder Kickstarter und so weiter und so weiter. Und habe gedacht, wenn so viele tolle Projekte dadurch zustande kommen, dass Menschen Geld zusammenwerfen, warum können wir dann nicht diese Verpflichtungserklärung einfach mit einer Gruppe abgeben, mit einer GmbH, mit einem Verein und so. Ausländerbehörde hat aber dann gleich gesagt, vergiss es.
Aha.
Das haben wir in 30 Jahren einmal akzeptiert. Das war ein börsennotiertes Unternehmen. Ansonsten brauchen wir eine Verpflichtungserklärung von einem einzelnen Menschen. Aber natürlich, woher der sein Geld bekommt, ob das im Hintergrund anders organisiert wird, das bleibt euch überlassen. Und dieses andere Organisieren heißt jetzt nicht, dass ich mich mit dem Hut irgendwie in die Wilmersdorfer Straße setze und sage, bitte gebt mir Geld, ich habe keins.
Ja.
Sondern die Idee geht ganz andersrum. Die Idee ist so, dass wir sagen, wenn viele Menschen mit einem kleinen regelmäßigen Betrag, was wir Patenschaft nennen, dazu beitragen, dass diese Angehörigen der syrischen Flüchtlinge hier ihren Lebensunterhalt, ihre Miete, ihre medizinische Versorgung oder so bezahlt bekommen, dann kommen die gar nicht in die Situation, dass sie irgendwie vom Sozialamt oder so Geld haben müssten, was dann der Verpflichtungsgeber bezahlen kann. Und wir Verpflichtungsgeber unterstützen das natürlich auch mit eigenen Zahlungen. Also das ist nicht so, dass ich mich da komplett raushalten will, aber das Risiko, dieses gigantische, wird eben doch vermindert, wenn viele Leute gemeinsam sagen, wir finanzieren das, was diese Angehörigen hier brauchen und so.
Das heißt, da ist quasi die Absage der Ausländerbehörde nochmal umschifft worden, indem man einfach sagte, gut, dann besorgen wir halt eben diesen Mindestbetrag, den man im Monat verdienen muss und schicken trotzdem eine Einzelperson in die erste Reihe zum Unterschreiben.
Genau, also ich werde da jetzt demnächst meine Unterschrift leisten bei der Ausländerbehörde. Alle Unterlagen sind seit 3 Wochen da, 3 Wochen, die sich in der Amtsstube in Berlin sicherlich auch anders anfühlen als in Al-Kamishli mit IS vor der Tür und Regierungstruppen und kurdischen Milizen, die sich da heftige Gefechte leisten. Da vergeht Zeit und ich warte darauf, dass ich also meine Unterschrift leisten kann, damit endlich dieses Visum ausgestellt wird für die beiden Menschen, die wir da jetzt als nächstes rausholen wollen.
Ja. Ich würde vorschlagen, wir hören zwischendurch ein bisschen Musik und gehen dann eben ganz konkret ein nochmal auf die beiden Menschen, um die es jetzt geht in eurem Verein und über die wir jetzt quasi indirekt schon gesprochen haben. Ja, zwischendurch nochmal ein Liedchen auf dem Plattenteller von David Bowie, ein Oldschool-Klassiker, The Man Who Sold the World. 17 Uhr und 21 Minuten. David Bowie mit The Man Who Sold the World, 17 Uhr und 24 Minuten. Bei mir im Studio immer noch Martin Keune vom Freundeskreis zur Unterstützung von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Nahen Osten e.V. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie der Verein entstanden ist und welche Probleme man meistern musste, um Leute noch auf einem relativ humanen Weg von Syrien nach Deutschland zu bekommen. Es geht ja um nahe Verwandte der bereits in Deutschland angekommenen syrischen Flüchtlinge. Und jetzt lass uns doch ruhig mal über den konkreten Fall sprechen, den ihr gerade noch vorhabt. Du hast ja gerade gesagt, du wartest im Prinzip auf die Aufforderung der Ausländerbehörde, deine Verpflichtungserklärung zu unterschreiben. Und um wen geht's jetzt im konkreten Fall? Wen wollt ihr jetzt nachholen von Syrien nach Deutschland? Deutschland.
Also wir haben zwei konkrete Fälle im Augenblick. Der konkrete Fall, für den ich auf die, das Unterschriftleisten warte, betrifft die Großeltern von dem kleinen Youssef. Der kleine Youssef, 3 Jahre alt, bluterkrank, ist mit seiner Mutter schon mit einer Verpflichtungserklärung von uns nach Berlin geholt worden. Seine Großeltern, Bader Khan, heißt der Großvater, 86 Jahre alt, wiegt 45 Kilo, habe ich gehört, gruselig, musste zurückbleiben. Die Großmutter Haji, 71 Jahre alt, ist diabeteskrank. Das sind Menschen, die dann eben nicht das Risiko der Flucht auf sich nehmen. Mhm. Um diese beiden geht es in meiner Verpflichtungserklärung. In einer zweiten Verpflichtungserklärung, an der wir gerade arbeiten, geht es um die beiden Geschwister von dem kleinen Youssef. Lana, 6 Jahre altes Mädchen, und Khalil, ein 8 Jahre alter Sohn, Junge.
Wie viele Syrer haben denn inzwischen einen Paten gefunden, beziehungsweise wie viele Syrer haben es durch euren Verein denn geschafft, ihre Verwandten oder nächsten Verwandten nachzuholen?
Also ich glaube, dass es in Berlin, habe ich aber auch nur so vom Hören sagen, mitgekriegt, dass es schon 30 Verpflichtungserklärungen gibt. Wow. Und es sind eben immer so Individuen, die also individuelle Sachen, wo jemand sowas macht, vielleicht auch aus dem Verwandtenkreis oder so, die wir nicht kennen. Seitdem wir das organisieren, wir sind seit 3 Wochen am Start, gibt es eben diese Baria und den kleinen Youssef, diese zwei, die beiden Kinder. Wir wollen den Ehemann auch noch nachholen. Ja. Und dann gibt es natürlich jetzt jede Menge Anfragen von anderen Familien und so. Ja. Und wenn das mit den Patenschaften so weitergeht, wenn mehr Menschen das unterstützen, was wir tun, dann wollen wir ganz, ganz viele Leute reinholen und wir wollen schnell sein dabei, weil das Risiko besteht, dass die Bundesländer diese Angehörigenprogramme zum Jahresende einstampfen, dass die beendet werden. Das ist ganz unklar im Augenblick, wie die Zukunft aussieht. Das heißt, wir müssen schnell sein, um jetzt möglichst viele Leute rauszuholen.
Ja. Ich wollte gerade fragen, ob es noch Hoffnung gibt darauf, dass es sich in Deutschland vielleicht auch politisch was tut in der Flüchtlingsfrage. Jetzt hast du aber gerade schon das Gegenteil.
Nein, es gibt, glaube ich, ein intensives politisches Gerangel zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung, ob das nun tatsächlich Ländersache ist, auch ob die Ausgestaltung dieser Verpflichtungserklärung vom einzelnen Land entschieden werden sollte oder bundeseinheitlich geregelt, das Bundesinnenministerium mischt damit und. Ich verstehe das meiste davon nicht, weil ich bin einfach nur ein Werbefachmann und ein Vater von Kindern und jemand, der diese beiden alten Menschen reinholen will. Das müssen andere regeln, aber klar ist, dass es irgendwie weitergehen muss. Es kann nicht sein, dass wir die Grenzen noch höher ziehen, noch mehr zumachen.
Ja, das kann man in der Tat ja auch gerade beobachten, was für schreckliche Konsequenzen das hat, auch wenn man auf die Flüchtlingsboote im Mittelmeer zum Beispiel guckt.
Das ist der Weg, auf den die Leute dann gezwungen werden, wenn sie auf eine andere Art und Weise nicht rauskommen können.
Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ganz viele Paten noch zusammenkommen, dann kann man eben auch noch mehr Leute aus Syrien hierher holen. Jetzt gab es ja letzten Donnerstag diesen kleinen Beitrag in der Tagesschau. Hat das denn dazu geführt, dass sich noch mehr Paten bei euch angemeldet haben? Denn ich habe gelesen, euer Server ist zumindest zwischendurch zusammengekracht.
Genau, also ich war immer nicht so sicher, ob Fernsehen wirklich wirkt, aber diese 25 Sekunden in der Tagesschau haben dazu geführt, dass unser Server 2 Stunden lang die Grätsche gemacht hat, auf gut Deutsch gesagt. Und danach gab es eine Welle von Wohlwollen, von Kommunikation, von Hilfsangeboten und so weiter und so weiter. Und ich denke, es sind auch 70 oder 80 neue Patinnen und Paten aufgetaucht. Ja. Das haben wir, glaube ich, noch nicht so besprochen, was die Patinnen und Paten sind. Patinnen und Paten sind ja Menschen für uns, Menschen, die nicht diese Bürde der Verpflichtungserklärung auf sich nehmen, sondern die sagen, das ist mir zu heiß oder das kann ich mir auch finanziell vielleicht nicht leisten, aber ich möchte es gern trotzdem regelmäßig unterstützen. Und diese Patinnen und Paten sind mit einem Monatsbeitrag ab 10 Euro dabei auf unserer Webseite flüchtlingspaten-syrien.de kann man einfach so ein Lastschriftformular ausfüllen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, es gibt eine Spendenbescheinigung und so weiter.
Ja.
Und solange diese Lastschrift läuft, 10 Euro im Monat oder so, wird unser Pool aufgefüllt und wir können eben dann damit agieren und damit arbeiten.
Ja. Und ihr arbeitet selbst alle ehrenamtlich, das muss man ja auch dazu sagen. Das heißt, die Kohle geht da komplett dann eben in die Hilfe für syrische Flüchtlinge.
Wir haben dieses unter gemeinnützigen Vereinen gefürchtete 100% Versprechen abgegeben und haben gesagt, bei uns geht jeder Cent in die Hände der Angehörigen syrischer Flüchtlinge und kein Cent in unsere eigenen Hände. Nichts für Administration, nichts für Werbung, nichts für was auch immer.
Ja. Wie sieht sonst das Team aus, mit dem du arbeitest? Wer ist da sonst noch dabei?
Das sind Individuen. Das sind ein Rechtsanwalt, der eben schon diese 38-jährige Baria und den kleinen Josef reingeholt hat, noch einen Anwalt, Leute auch aus der Flüchtlingsarbeit hier hinten in Kreuzberg von KUB, Krisenberatungsdienst und so sind mit dabei. Leute, die ihre berufliche Laufbahn hinter sich haben und jetzt ehrenamtlich mithelfen wollen. Mhm. Es gibt ja eine Vielzahl von Arbeiten in diesem Bereich, die wir mit den 5, 6, 7 Leuten, die wir im Augenblick sind, auch nicht alleine stemmen können. Ja. Zum Beispiel das brutale Stichwort Wohnungssuche.
Ja.
Wie findet man in diesem Berlin im Augenblick mit dem Mietpreisboom, findet man eine Wohnung für syrische Flüchtlinge? Ja. Wenn ich sage syrische Flüchtlinge, dann sagt mir der Vermieter, Entschuldigung, aber da standen schon 30 Leute vor Ihnen in der Schlange oder so.
Ja.
Da finde ich zu sein, Arbeit reinzustecken, die Wohnungsbaugesellschaften abzutelefonieren und so weiter und so weiter. Wir brauchen Hilfe, gerade in dem Bereich.
Ja, und da kommt ja auch noch die Schwierigkeit hinzu, dass es immer weniger private Wohnungsbesitzer gibt und dass das alles irgendwelche Investmentsfonds sind, die diese ganzen Häuser besitzen.
Richtig.
Die werden sich als Letzte darauf einlassen, Flüchtlinge unterzubringen in ihren Objekten, wie man so schön sagt. Jetzt arbeitest du ja eigentlich bei einer Werbeagentur, das hat mir zwischendurch auch schon erwähnt, dass jetzt gerade dein 7. Werk rausgebracht, ein Roman, Knockout, ein historischer Roman, ein historischer Kriminalroman. Inwiefern ist diese Verbindung von Verben und der Arbeit an fiktionalen Texten vielleicht auch eine gute Vorbereitung für das, was du jetzt machst?
Schwierige Frage. Ich glaube, in den historischen Romanen, die handeln ja in der Weimarer Republik, frühe 30er Jahre oder so, da erlebe ich eine Welt oder erkunde ich eine Welt, die auch auf der Kippe steht, die sich in die eine oder andere Richtung entscheiden kann und die sich dann tragischerweise in Richtung Faschismus verabschiedet hat. Und ich glaube, das sensibilisiert mich so ein bisschen zu sehen, wo ist diese Welt jetzt und in welche Richtung können wir die Weichen stellen. Also machen wir uns zu, machen wir die Mauer in Höhe. Wir sind hier ja direkt an der Spree, wo gegenüber mal eine Mauer gestanden hat. In Wirklichkeit sind die Mauern heutzutage noch viel höher und sie gehen rings um Europa. Ist das die Welt, in der wir leben wollen oder gibt es eine Alternative dazu, wo wir sagen, Arme ausbreiten, Leute reinholen, sich kennenlernen, weil auch sowas wie Fremdenangst, Fremdenhass oder so schwindet, glaube ich, komplett, wenn man den Leuten erstmal, wenn man die kennenlernt, wenn man denen die Hand schüttelt und sagt, hier bin ich, da bist du und lass uns gucken, was wir daraus machen können.
Ja, und man sagt ja sowieso, dass ein Schicksal einer Nation erst dann begreifbar wird, wenn man mit einem Individuum zum Beispiel aus der Nation gesprochen hat und dann die Geschichte so runterbrechen kann,
ganz
das
sicher.
Schicksal einer Einzelperson.
Also ich glaube nicht, dass ich die Welt verändern kann mit meinen Romanen nicht und mit der Arbeit in diesem schönen Verein Flüchtlingspaten Syrien nicht. Aber ich glaube, wir können gemeinsam so ein Einzelschicksale anfassen und vielleicht bewegt das dann insgesamt doch ein bisschen was.
Ja, und außerdem wird die Welt ja ohnehin immer kleiner. Das macht insofern auch gar nicht mehr so richtig Sinn, sich dann anderen Völkern oder anderen Ländern gegenüber fremd zu fühlen. Denn wir müssen alle zusammenrutschen und gemeinsam arbeiten. Jetzt nochmal zum Abschluss. Man kann sich, wenn man sich einbringen möchte, bei euch am besten informieren unter flüchtlingspaten-syrien.de. Man kann sich als Pate einbringen, das haben wir schon erklärt. Man kann unter Umständen auch sich einbringen als jemand, der als Verpflichtungsgeber tätig wird. Ja. Das ist aber natürlich auch nicht zwingend. Und du hast aber auch gesagt, ihr braucht durchaus noch ehrenamtliche Unterstützung. Da kann man sich dann auch an info@flüchtlingspaten-syrien.de melden.
Genau, wir haben auf der Webseite so eine eigene Newsabteilung, da steht drin, was aktuell die dringendsten Bedürfnisse sind. Also wir loten gerade aus, was ist mit Kleidern, Spielzeug oder so, Wohnungen, wie gesagt, Riesenthema. Wir versuchen ein bisschen Richtung medizinisches Netzwerk zu denken. Können wir Vorsorge, medizinische Grundversorgung, zahnärztliche Behandlung und so organisieren, was so ein bisschen über diese
Reihe. Das heißt, die Doktoren können sich auch gerne melden.
Sehr gerne,
ja. Alles klar. Aber
in erster Linie, um weiterarbeiten zu können, um in diesem Jahr noch einfach viele, viele Verpflichtungserklärungen abgeben zu können, brauchen wir Patenschaften ab 10 Euro im Monat.
Ja, und da ist unsere Hörerschaft an dieser Stelle aufgefordert. Das ist jetzt normalerweise die Stelle im Gespräch, an der ich Tickets verlose fürs Konzert. Diesmal seid ihr dran. Macht doch mit als Pate unter flüchtlingspaten-syrien.de. Wir würden euch darum sehr bitten. Und es geht schon ab 10 Euro im Monat los. Wenn da genug Leute zusammenkommen, können weitere Verpflichtungserklärungen unterschrieben werden und man kann weitere Flüchtlinge nachholen aus Syrien nach Deutschland. Zum Thema war bei mir im Studio Martin Keune vom Freundeskreis zur Unterstützung von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Nahen Osten e.V. Vielen Dank.
Danke,
und vielleicht treffen wir uns ja bald mal wieder und sprechen auch mal über einen deiner Romane. Machen wir wir auch mal gerne hier auf Flux FM. Und ihr geht jetzt schön nochmal auf die Seite flüchtlingspaten-syrien.de und tragt euch dort als Pate ein. Vielen Dank, Herr Kreune, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.